Hallo und herzlich willkommen zu unserer 42. Folge des Podcasts Psychiatrie im Alltag. Wir sind Andreas.
Ja, und Werner.
Heute sprechen wir über Sucht, also über Erkrankungen, bei denen es sich um eine Abhängigkeit von Suchtmitteln wie zum Beispiel Alkohol oder Drogen oder andere Dinge geht.
Ja, und zu dem Thema haben wir heute einen Gast, beziehungsweise wir sind zu Gast.
Genau.
Wir sind zu Gast bei Attila Wett. Attila Wett kennt sich bei dieser Erkrankung aus eigener Betroffenheit. Und da kann auch gleich, sagst du auch gleich was zu. Und aber auch bist du in einer Doppelrolle. Du bist nämlich nicht nur betroffen, sondern du bist auch Teil eines Behandlungsteams. Klär uns auf, Attila, was machst du?
Genau, ja. Erstmal schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, mit euch hier sitzen zu dürfen.
Ja, sehr cool.
Ja, ja, ich hatte ja den Namen schon gesagt. Ich heiße Attila Wett, ich bin 46 Jahre und arbeite als Genesungsbegleiter in der Psychiatrie. Mhm. Genesungsbegleiter sind halt Menschen, die selbst mal eine Krise hatten und jetzt mit Leuten zusammenarbeiten, die sich in einer Krise befinden. Und bei mir war der Hintergrund halt, meine Krise war eine Suchtproblematik, also Schwerpunkt Alkoholabhängigkeit. Phasenweise in meinem Leben kamen Amphetamine noch mit dazu. Und bevor ich dann in die Entgiftung damals gegangen bin, 2018, kam noch Kokain mit dazu, erst sporadisch, so am Wochenende. Letztendlich so die letzten ungefähr 3 Monate, bevor ich in die Entgiftung gegangen bin, war es halt morgens täglich, um einfach zu funktionieren, seinem Job mehr oder weniger schlecht als recht nachzugehen. Ja, das ist so mein Weg.
Das heißt, du bist Experte aus eigener Erfahrung, kann man so sagen. Und du hast tatsächlich auch gesagt, du hattest damals einen Job gehabt, du warst arbeiten gegangen, du hast dann Kokain genommen, um dann einigermaßen noch zu funktionieren, aber irgendwann hat es wahrscheinlich nicht mehr funktioniert.
Genau, richtig. Das war ja dann, also diese exzessive oder extreme Phase bei mir war so, mit dem Anschlag von Alkohol war so, die letzten 1,5 Jahre, da waren es so 6 bis 8 Flaschen Bier in der Woche täglich, 0,5er nach der Arbeit. Samstags habe ich immer gesagt, auch da mache ich meine Wodka-Party. Da habe ich dann zu Hause eine Flasche Wodka, so 0,7.
Alles alleine.
Getrunken, alles alleine, immer, ja, immer schön versteckt, so dieser heimliche Trinker. Ne, ein bisschen sozial zurückgezogen, damit es keiner mitbekommt. Und Samstag dann halt die Flasche zum Vorglühen. Und dann abends halt noch rausgegangen und am Ende wurde es dann auch teilweise sonntags morgens oder vormittags schon.
Hast du rausgegangen? Das heißt, du hattest noch Kontakte und Freunde oder Arbeitsplatz auch gehabt?
Ja, so Freundeskreis, jetzt so im Nachhinein rückblickend waren es dann so diese Bekannten, mit denen man zusammen dann halt im Endeffekt auch den Alkohol konsumiert hat, wo man dann, also diese Bekanntenkreis zum Feiern gehen, wo ich jetzt auch keinen mehr mit irgendwie mit einem was zu tun habe. Also das hat sich dann so alles im Sande verlaufen. Und da war man natürlich dann immer irgendwo so der König, weil man viel vertragen konnte. Da fiel es ja auch nicht auf beim Feiern. Mhm. Und ja, und ansonsten in der Woche halt zu Hause eingeschlossen nach der Arbeit.
Und dann da ist es so, dass wenn man so selber so ein Alkoholproblem hat und viel trinkt, dass man auch mehr verträgt. Dass das dann cool ist, mit anderen zusammen was trinkt, dass so derjenige ist, der am meisten verträgt, sozusagen.
Das ist ja, glaube ich, auch was das ist ja so ein Merkmal auch von Suchtmitteln, dass man so eine gewisse Toleranz auch entwickelt. Ne? Also, dass man, dass sich der Körper daran gewöhnt, dass man nicht nur das unstillbare Bedürfnis nach mehr hat, sondern dass man auch tatsächlich mehr braucht. Oder ist das nicht ein typisches Merkmal?
Um richtig betrunken zu sein.
Ja, definitiv. Das, also, jetzt zum Ende habe ich ja samstags mittags oder bis abends eine ganze Flasche Wodka getrunken. Hätte ich das vor 5 Jahren, 6 Jahren oder so gemacht, ich wäre nach einer halben Flasche nicht mehr aufgestanden von der Couch. Und das ist ja auch dann irgendwann mit dem Bier. Dann hat man ein Bier, ne, wenn man es ausprobiert mit 15, 16 vielleicht, dann merkt man eine Wirkung. Und irgendwann war es natürlich so, dass man sagt, naja gut, jetzt die Wirkung, die ich jetzt nach einem Bier hatte, reicht, also da reicht das eine Bier nicht mehr. Ich muss schon 2 Bier trinken, um diese Wirkung zu erzielen. Und das steigert sich dann halt natürlich. Und ganz zum Schluss ist es dann so gewesen, dass ich ja nicht mehr gesagt habe, okay, ich trinke jetzt 2 Bier oder 3 Bier, dann habe ich so eine kleine Wirkung, sondern dann war es ja einfach dieses Unkontrollierte, dann aufgehört zu trinken im Endeffekt, wenn nichts mehr da war. Oder wenn man dann so, ja, komatös war in dem Sinne und dann gesagt hat, naja, ich schlafe, was gar kein Schlaf wirklich war.
Ja. Das sind, also so entsteht wahrscheinlich eine Suchterkrankung bei so legalen Drogen, dass man da immer so ein bisschen, dass man so eine Toleranzentwicklung hat und dass man immer mehr trinkt und dass es so schleichend geht sozusagen, so eine Dosiserhöhung stattfindet. Ja. Das ist so die frühe Suchtphase, die dann in so in so eine manifeste Phase reingeht, wo man dann richtig ganz viel trinkt und auch und wahrscheinlich auch körperliche Folgeschäden dann hat irgendwann oder irgendwas bei sich spürt, irgendwelche schädlichen Folgen oder nicht, oder spürt man gar nichts erstmal Schädliches.
Also ich habe jetzt in dem Sinne so jetzt großartig nichts gespürt. Das ist auf jeden Fall, ist es schleichend. Mhm. Früher war es immer so am Wochenende oder diese typischen gesellschaftlichen Anlässe, Geburtstag, beim Fußball, diese Typ, ne, Bratwurstbierchen, Grillfete, Silvester, halt am Wochenende. Und irgendwann fing es bei mir so an, dass ich dann vielleicht in der Woche auch mal gesagt habe, dieses typische Feierabendbierchen. Dann war es mal so ein Tag in der Woche. Ja, eine Flasche oder vielleicht zwei und dann war gut. Dann wurde es irgendwann mal zwei Tage, jetzt auch vielleicht nicht am Stück, dass man sagte jetzt Montag, Dienstag. Und dann hat sich das so schleichend so entwickelt, dass es halt jeden Tag war. Also wirklich so dieses Feierabendbierchen in der Woche, am Wochenende das Feiern. Und dementsprechend dann wurde es natürlich auch immer mehr. Und ich habe es so jetzt auch nicht mitbekommen. Also ich habe irgendwann vielleicht mal gesagt, naja, kann sein, dass du vielleicht ein Problem hast. Und habe dann gesagt, na gut, dann trinkst du in der Woche, unter der Woche mal keinen Alkohol. Ich habe es Montag gemacht, Dienstag gemacht und mittwochs war dann so wieder dieses Belohnen von wegen, guck mal, du hast ja kein Problem, ne? Du hältst es ja so aus, also du musst nicht unbedingt trinken und habe mich dann am Mittwoch belohnt mit beim nächsten Getränkemarkt angehalten und abends dann wieder auch getrunken. Ne? Und
naja, du hast ja erzählt, du warst Arbeit, das heißt, du hast ja noch funktioniert irgendwie.
Ja, mehr schlecht als recht. Ne? Also ich war dann auch natürlich, also so die letzte Dreivierteljahr oder Jahr war dann tagtäglich, hatte ich so eine innere Unruhe. Also ich war morgens schon wie so ein Tiger im Käfig so getrieben. Also ich hatte jetzt nicht diese, was man vielleicht so immer hört, so Hände zittern, sondern das war so innerlich, dass ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich schnell. Und es war immer so, der Ablauf war so, der Tagesablauf, wenn ich wusste, oder ich wusste immer ungefähr, okay, wann habe ich ungefähr Feierabend, wann bin ich ungefähr zu Hause? Und ich habe es immer dann ein bisschen, jetzt verharmlos gesagt, aber locker gesagt, immer wenn ich dann so an der Tränke war und den ersten Schluck getrunken habe, dann kam die Entspannung. Und ich war auch von der Konzentration her nicht so fit. Also ich war auch schnell irgendwie bei Gesprächen schnell gereizt oder habe irgendwie Sachen falsch aufgefasst und bin dann, was heißt explodiert, aber klar, das waren dann nicht normale Gespräche, so entspannt, wie man es jetzt, wie wir es jetzt machen, sondern halt immer dieses Getriebene, ich muss jetzt wieder an den Kühlschrank, ne, zu Hause.
Und dann wurde es auf der Arbeit wahrscheinlich auch schon schwieriger, wenn Gespräche so schwierig wurden oder so, oder?
Ja, es gab dadurch natürlich, klar, irgendwo Konflikte, generell Konflikte, ob es jetzt beruflich oder privat auch war. Ja. Nur keiner hat ja irgendwie gesagt, kann sein, dass du ein Problem hast. Und so. Nur ich hätte dann auch, glaube ich, so reagiert, also auch aggressiv reagiert, in Anführungsstrichen, in dem Sinne, dass ich gesagt habe, ja, was unterstellt immer Frechheit und so. Also dieses, ja, ablehnen, abwiegeln, ne, zu sagen, irgendwie Unterstellung und was habt ihr alle und so, weil ich die Einsicht ja auch nicht hatte. Ne? Das ist so, oder ich hatte ja kein Problem. Ich habe mir immer gesagt, ne, so, naja, ich habe kein Problem. Damit ich
ja zwei Tage ohne auch sein.
Genau, ja, ich könnte ja aufhören. Also ich bräuchte ja nicht trinken, wenn ich nicht wollte. Aber warum soll ich dann aufhören? Weil, wo ich ja kein Problem habe, brauche ich ja nichts verändern.
Kam denn irgendwann ein Problem? Weil irgendwas muss ja dieses System verändert haben. Also.
Ja, ich habe dann damals meinen Job verloren. Waren verschiedene Aspekte wahrscheinlich vielleicht, wo ich dann für mich im Endeffekt so der Klick irgendwie kam in dem Moment, wo ich gesagt habe, ich glaube, ich habe doch eine Problematik und jetzt muss ich mal schauen, ob ich dagegen was mache, weil die Spirale wäre sehr wahrscheinlich jetzt so, wenn ich so reflektiere, wäre wahrscheinlich noch extremer runtergegangen, weil ich ja dann den ganzen Tag Zeit gehabt hätte und jetzt mittlerweile würde ich sagen, ich wäre auch jemand gewesen, der vielleicht morgens um 9 schon die erste Flasche aufgemacht hat, wobei ich jetzt auch sage, okay, das Banale war jetzt ein Jobverlust. Ich meine, einen Job kann man immer mal irgendwie verlieren oder eine Veränderung bewirken. Dass das Klick bei mir gemacht hat, wobei ich mit 35 einen Schlaganfall hatte, wo ich trotzdem nicht aufgehört habe zu konsumieren, wo ich eigentlich jetzt so sage, naja, gesundheitlich ist das, wiegt ja mehr.
Da hätte eigentlich, wegen dem Alkohol?
Es waren viele Faktoren. Alkohol, dann Amphetaminkonsum teilweise, geraucht, viel Stress gehabt, wenig geschlafen, die Ernährung natürlich auch nicht dementsprechend. Ne? Also kein Salat, sondern vielleicht Fastfood, Pommes und so. Vielleicht auch ein bisschen genetische Veranlagung. Und ja, dann kam das eine zum anderen. Und nur das hat mich auch nicht abgehalten, in dem Moment zu sagen, naja, jetzt musst du mal aufhören. Sondern da war dann nur so, dass ich gesagt habe, ja, okay, dann reduziere ich das mal so ein bisschen.
Ah, okay.
Ne? Und ja, dann hat man so den Gedanken, naja, es geht ja immer gut. Mhm. Es ist ja nichts passiert. Mhm. Und dann sagt man halt natürlich, ja gut, dann kann ich ja weitermachen, ist ja alles in Ordnung. Ne?
Aber hast du nicht? Du bist ja jetzt, ich sag jetzt mal, du hast ja ein völlig neues Leben begonnen, sag ich mal. Ne? Du lädst Menschen wie uns ein, fremde Leute in deiner Wohnung, wir quatschen
ganz da kommen ja noch irgendwelche Sachen, da kommen noch Ereignisse. Also irgendwie, irgendwann gab es mal so ein Wendepunkt, vermutlich.
Ja. Genau,
das war nicht der Schlaganfall, es war nicht der Verlust
des Jobs. Doch, das war der Verlust des Jobs. Da, wo ich da für mich ins Nachdenken kam, zu sagen, kann das vielleicht doch sein, oder wo ich mich dann auseinandergesetzt habe und gesagt habe, kann das vielleicht doch sein, dass ich eine Problematik damit habe.
Ah, den Job hast du nach dem Schlaganfall verloren.
Genau, ja, ja. Und
auch wegen Alkohol, oder haben die es so begründet?
Nee, das wurde nicht so begründet. Das war dann irgendwie, hatte sich ergeben, wohl so waren viele Faktoren, die dann irgendwie vielleicht zusammenkamen. Und ich war jetzt dann auch nicht böse drum. Mhm. Und das war vielleicht im Nachhinein auch so, ja, mein Ding, wo ich dann für mich ins Nachdenken mal kam, hinsichtlich jetzt des Alkoholkonsums, zu überlegen, ob ich da nicht die Problematik oder eine Problematik habe. Und habe mich dann informiert, war bei einer Suchthilfe, also bei einer Beratungsstelle, die haben mit mir so einen Test irgendwie gemacht, wo ich 12 Fragen beantworten sollte. Mhm. Und da habe ich gesagt, gut, ich kann jetzt entweder die Fragen richtig beantworten oder ich kann natürlich auch lügen. Und da habe ich aber gesagt, okay, dann
lüge ich mir in die eigene Tasche.
Genau, ja, genau.
Bin ich ehrlich.
Lüge ich mir in die eigene Tasche. Und dann habe ich von den 12 Fragen, glaube ich, 8 mit Ja beantwortet. Und die sagte mir hinterher irgendwie, ab 4 Fragen mit Ja ist eine Suchtproblematik da. Und dann ging das halt so seinen Weg, also den Schritt für Schritt, dass ich dann halt in die Entgiftung gegangen bin, eine anschließende Langzeittherapie gemacht habe und im Rahmen von der Langzeittherapie halt durch einen Sozialarbeiter auf dieser Genesungsbegleiter, Ausbildung, Qualifikation gekommen bin.
Mhm. Wie lange ging die Langzeittherapie, dass man mal so ein bisschen auch so mitkriegt, wie so der normale Weg ist? Also der erste Schritt ist eine Suchtberatung, höre ich. Zweiter Schritt Entgiftung. Manche gehen auch direkt in die Entgiftung und gehen nach der Entgiftung in die Suchtberatung.
Also und Entgiftung
Suchtberatung und Entgiftung ist relativ am Anfang.
Und Entgiftung ist ja was man stationär macht, ne?
Genau, richtig.
Genau das. Langzeittherapie auch? Oder?
Das gibt es ja verschiedene Formen. Okay. Also ich habe die Entgiftung, qualifizierte Entgiftung, habe ich 3 Wochen gemacht, das war stationär. Habe dann gesagt, okay, im Anschluss eine Langzeittherapie, da gibt es ja die Form einmal, dass man sagt, ambulant vielleicht das macht, also wieder nach Hause geht und einmal die Woche irgendwo so ein Gruppengespräch hat oder Psychologen, Einzelgespräche. Dann gibt es die Möglichkeit so in Tagesklinikform, dass man sagt, na gut, wenn ich jetzt eine feste Wohnung habe und einigermaßen gefestigtes soziales Umfeld, gehe ich morgens hin, habe meine Therapie, gehe nachmittags nach Hause oder halt diese vollstationäre.
Das höre ich oft, das ist so voll, dass die Leute irgendwo hinfahren, auch bewusst sagen, ich will woanders hin, ich brauche ein anderes Umfeld.
Und das ist auch für die Hörer schon mal interessant, sage ich mal, dass es verschiedene Varianten gibt, die auch wieder individuell, sage ich mal, auch ein bisschen davon abhängig sind, wie sind die eigenen Lebensbedingungen oder die sozialen Rahmenbedingungen. Na, man kann das sowohl ambulant machen, wie tagesklinisch, wie auch tatsächlich, wenn man bewusst sagt, man geht irgendwo stationär in die Langzeittherapie und wechselt vielleicht so einen Ort, weil man gute Gründe hat oder was auch immer.
Ich glaube, gibt es oft so spezielle Suchtkliniken, die sind in ganz Deutschland. Ja. Zahlt die Rentenversicherung, glaube ich, oder die Krankenkasse?
Die qualifizierte Entgiftung im Endeffekt, also die Startphase, sage ich jetzt mal, von so einem Weg, zahlt die Krankenkasse. Und die Langzeittherapie, also egal in welcher Form, ob es jetzt Tagesklinik, ambulant oder stationär ist, zahlt der Rentenversicherungsträger. Das sind 2 verschiedene Kostenträger.
Ja.
Und das wurde mir damals auch angeraten, also wurde mir vorgeschlagen, habe ich gesagt, okay, das Ambulante, da bin ich schon zu weit drüber. Ah. Also von meinem Konsum her.
Du warst dir ehrlich genug zu sagen, das weiß ich nicht.
Nee, ich hätte dann vielleicht nach einer Gruppensitzung einmal die Woche, Weg nach Hause hätte ich dann vielleicht an der Bude gehalten, hätte gesagt, naja, dieses Feierabendbierchen.
Mhm.
Ja. Ganz stationär wollte ich nicht, weil ich teilweise also soziales Umfeld auch noch hatte. Und für mich persönlich habe ich gesagt, Tagesklinikform finde ich ganz gut, weil das, was ich theoretisch tagsüber lerne, auch durch die Gruppengespräche, kann ich in meinem Alltag, nachmittags, den ich ja habe, dann anwenden. Wenn ich jetzt, weil ich muss ja weiterhin einkaufen gehen. Es geht ja keiner im Supermarkt und sagt, oh, der Wett kommt, schließt mal Alkohol weg. Sondern ich muss ja auch lernen, da einen Umgang mitzufinden. Ja. Und das war für mich ganz hilfreich. Und deswegen, ich sage auch immer, das ist so individuell, wie sind auch die generellen Verhältnisse.
Ja.
Wenn jetzt jemand sagt, okay, mein Umfeld ist so, dass ich, wenn ich da wieder reingehe, die Wahrscheinlichkeit groß ist, dann ist natürlich eine stationäre und ein Ortswechsel auch sinnvoll. Aber ich glaube, das sollte auch jeder für sich selber entscheidend zu sagen, okay, was, welche Form hilft mir oder welche Form, womit fühle ich mich wohl? Weil das war für mich diese beste Option von den dreien, die ich zur Verfügung hatte.
Aber dann hört man auch, dass du ja mit einer sehr reflektierten Ehrlichkeit auch angegangen bist. Ne? Also du hast ja gesagt, hier auch bei dem Fragebogen, ich kann das jetzt hier alles mit Nein beantworten, dann bringt mir aber nichts. Ne? Also ich muss jetzt hier die Karten auf den Tisch legen und die ersten 8 Fragen habe ich alle mit Ja beantwortet und dann hat die Gegenüber schon gesagt, hätte auch 4 gereicht. Ne? Also, ja. Also das ist ja, man braucht wahrscheinlich die Ehrlichkeit, wenn man was verändern will und man muss tatsächlich auch gut überlegen, wie erreiche ich denn so ein Ziel? Also du hast ja ein Ziel gehabt, du wolltest das problemlos werden, sag ich mal, ist dir auch gelungen. Ne? Und da auch zu sagen, okay, was ist für mich der geeignete Weg? Ne? Und
das gilt übrigens fast für alles. Es ist ja oft bei Suchterkrankungen so eine Besonderheit drin gesehen.
Ja,
aber dass man so eine Ehrlichkeit haben muss und dass man sozusagen...
Gilt für jeden Therapieprozess.
Gilt eigentlich für jeden Therapieprozess, dass man so eine ehrliche Therapiemotivation entwickeln muss und die hast du entwickelt. Aber ich glaube, bei Sucht ist es nochmal besonders. Da gibt's man kennt es von anderen Problematiken auch, dass man dissimuliert, ich habe doch nichts, brauche ich ja nicht und sowas. Aber bei Suchterkrankungen ist das besonders wichtig, glaube ich.
Für mich war das entscheidend zu sagen, also die Ehrlichkeit zu sich selber, sich einzugestehen, zu sagen, ich habe eine Erkrankung oder ich habe eine Problematik.
Ja.
Das habe ich vorher lange Zeit nicht gemacht. Ich habe das ja immer so dann lapidar gesagt, naja, jeder andere, der Nachbar hat vielleicht ein Problem, aber ich nicht. Und da dann wirklich, das war so auch, die heißt auch natürlich, bisschen anstrengend oder schwierig am Anfang wirklich sich das einzugestehen, zu sagen, ich habe eine Problematik, nur solange ich so mittlerweile sage ich, wenn ich die Einsicht nicht habe oder diese Akzeptanz zu sagen, ich habe eine Erkrankung, also Suchterkrankung, dann komme ich nicht weiter, weil dann bleibe ich vielleicht an der Stelle, wo ich vorher war und diese Akzeptanz und Einsicht ist so für mich das Wichtigste, um den Weg anzufangen, weil alles andere macht sonst keinen Sinn. Also es hat vorher bei mir auch nichts gebracht, ne, zu sagen, ich trinke dann nicht. Ja, wäre schön, wenn es so einfach gewesen wäre.
Mhm. Das kann ich mir ja vorstellen, so eine Langzeittherapie, da geht es ja jetzt nicht nur, dass man da gesagt bekommt, man soll nichts trinken oder dass man nichts trinkt, sondern da wird ja wahrscheinlich von dem Grundgedanken ausgegangen, dass diese Suchtproblematik nicht für sich steht, sondern das ist ja irgendwo auch eine psychische Erkrankung ist und das mit anderen, mit psychischen Belastungen zusammenhängt. War das so? Hast du das so erlebt, dass da in diesem therapeutischen Prozess, in dieser Tagesklinik auch psychische Belastungen, die vielleicht jetzt primär auf den ersten Blick gar nichts mit der Sucht zu tun haben, die aber dann trotzdem aufgearbeitet wurden, wo dann sozusagen Zusammenhänge hergestellt wurden und geguckt wurde, was belastet dich oder womit kann deine Sucht zusammenhängen? Oder willst du sagen, Sucht ist einfach ein extra Ding, man muss aufhören zu trinken, dann ist man von der Sucht geheilt.
Nee, so einfach ist es leider nicht. Ne? Also jetzt so, ich kann ja immer nur meinen Weg, meinen Prozess sehen und ich sage, die Langzeittherapie hat mir da natürlich geholfen, auch anzufangen, sich selbst zu reflektieren und zu gucken, was waren denn Ursachen oder was hatte ich für Muster, wo vielleicht der Alkoholkonsum am Anfang erstmal extrem war. Und das habe ich dann für mich rausgefunden. Und dann konnte ich damit arbeiten und sagen, okay, wenn ich jetzt im Rest meines Lebens nochmal in so eine ähnliche Situation komme, die immer vielleicht mal kommen wird, weil es das Leben einfach so ist, dann bin ich nicht so unvorbereitet und sage dann, oh, jetzt habe ich ein blödes Gefühl, wie kriege ich das weg? Na klar, schnell hoch die Tasse, sondern zu sagen, okay, ich mache mir einen Baukasten zum Beispiel dann, wo ich sage, okay, wenn ich in das Problem komme, wie gehe ich dann mit dieser Situation um? Dass ich da für mich emotional entspannt bin. Und jetzt mittlerweile habe ich das dann halt so, dass wenn ich mal eine problematische Situation in Anführungsstrichen dann habe, wo ich dann aber nicht so hilflos mich fühle. Diese Hilflosigkeit ist dann auch so.
Neue Lösungswege, die auch erarbeitet.
Genau, und dafür ist die Langzeit, wo ich sage, diese Entgiftung war für mich 30%, dass ich dieses körperliche, diese innere Unruhe weg hatte und 70% die Langzeit, weil da geht so wirklich an die Schaltzentrale, sage ich mal, wo ich dann wirklich gucke, okay, was entwickle ich für neue Strategien, reflektiere, wo war ein Muster, warum, in welchen Situationen habe ich vielleicht viel getrunken und da dann dran zu arbeiten und zu sagen, okay, das verändere ich und wie kann ich das anders lösen.
Das ist aber auch nochmal eine wichtige Information für unsere Zuhörerinnen, glaube ich, also zu sagen, in der Entgiftung hast du gesagt, da ist dieser innere Getriebenheit weggegangen, also das ist ja was Extremes gewesen. Das war ja schon mal eine Basis, überhaupt wieder anders an Dinge heranzugehen. Ne?
Wurde man auch medikamentös behandelt, nehme ich an, ne?
Genau, ich hab Diazepam gekriegt, das ist ja so ein bisschen zum Beruhigen. Okay, ja. Es war aber eine geringe Menge. Da, ja. Die Ärztin fragte mich damals, ja, wollen Sie was haben? Ich sage ja einfach nur gegen diese innere Unruhe.
Ja, ja,
da habe ich 8 Tropfen gekriegt, wenn ich im Vergleich zu anderen, wo ich gehört habe, die haben 50 gekriegt, da habe ich gesagt, okay. Und dann war so nach einer Viertelstunde war so diese innere Anspannung, die war weg. Mhm. Und das war so für mich das, so das erleichterndste Gefühl, so, weil ich das ja so knapp über ein Jahr permanent jeden Tag hatte.
Ja.
Und das war schon mal sehr befreiend. Und dann ja, geht es dann nach dem, wenn ich sage, okay, körperlich ist da einigermaßen, bin ich gut, fit, dann geht es an den Kopf.
Und wie lange ist Langzeittherapie? Also ist so ein Zeitfenster? Also das kann ja...
Halbes Jahr oder so.
Ach, okay, 6 Monate oder...
Nee, ich hatte 15 Wochen, bei jetzt rein Alkohol, war ja der Schwerpunkt, 15 Wochen beantragt gekriegt. Und ich hatte dann nochmal 3 Wochen verlängert. Also im Endeffekt 18 Wochen ging dann die Langzeittherapie. Und danach ist natürlich dann immer, wo man sagt, okay, guckt mal nach, Sorge vielleicht Selbsthilfegruppen.
So 4 Monate war es dann bei dir.
Genau. Und danach ist es dann so halt zu schauen, okay, stabil zu bleiben, vielleicht Selbsthilfegruppen oder so. Ja. Nur ich habe dann das nicht gemacht, weil ich halt aufgrund des Jobs ja jeden Tag damit konfrontiert bin.
Ja.
Und für mich ist es dann auch, sage ich, wie so ein bisschen Eigentherapie, weil ich sehe, okay, da wo die Leute jetzt, mit denen ich dann zusammenarbeite, gerade sind, war ich selbst mal und ich möchte halt nicht nochmal für mich in diese Situation kommen.
Das musst du aber jetzt nochmal erklären, soweit waren wir noch gar nicht.
Okay. Aber erstmal fassen wir mal zusammen, was finde ich auch eine coole Nachricht, weil man denkt ja immer, das hört sich ja dramatisch, aber ja. Mit 4 Monaten oder mit einem halben Jahr kann man sein Leben verändern. Also das heißt, man kommt in eine Situation, wo wirklich alles sehr, sehr aussichtslos ist, wo man echte Probleme kriegt, Job verliert oder einen Schlaganfall bekommt oder noch andere Drogen konsumiert. Und das Ganze kann man in einer, weil Langzeit hört sich ja so, könnte ja auch Jahre sein. Nee, also es geht erstmal in einer absehbaren Zeit, 3 bis 4 Monate, kriegt man auf jeden Fall auch mal wieder ein Bein am Boden.
Ja.
So.
Ja, eine Giftung davor noch.
Eine Giftung davor,
also ein knappes halbes Jahr.
Halbes Jahr,
ja.
Okay.
Ja.
Ja, cool.
Genau. Also das ist, wenn man hört so Langzeit, dann schreckt man vielleicht viele ab, weil sie sagen, oh, das ist so
Langzeit. Ja, deswegen habe ich nachgefragt, ne? Was ist das? Ist das Jahre? Ne?
So. Ein halbes Jahr im Vergleich dazu zu dem Rest seines Lebens, was man dann vielleicht noch hat, ist nicht wirklich lang. Das ist
eine coole Investition.
Und, ja. Definitiv. Also für mich war es die mit beste Investition meines Lebens.
Ja.
Wobei natürlich an erster Stelle steht die Einsicht, diese Akzeptanz zu sagen, ich habe eine Problematik und dann kann ich die Schritte nach und nach machen und dann natürlich trotzdem weiter an sich arbeiten auch. Ne? Also ich kann jetzt nicht sagen, nach der Langzeit so, jetzt ist alles gut, jetzt mache ich irgendwie, weiß ich nicht was, sondern man entwickelt ja Strategien und irgendwann geht es halt auch in die Gewohnheit über. Dann ist das ein Automatismus für einen. Ne? Und
weil du sagst jetzt, du würdest mit anderen Betroffenen arbeiten, daraus entschließe ich, ich wusste natürlich auch vorher schon, aber vielleicht musst du es für die Hörer mal sagen, du hast an irgendeinem Punkt, ich vermute mal im Rahmen der Langzeit oder nach der Langzeit hast du einen neuen beruflichen Input gekriegt. Du hast diese sogenannte Ex-In-Ausbildung gemacht. Sag darüber was. Wann fing das an?
Ich habe damals in der Langzeit habe ich gedacht, naja gut, was machst du? Arbeitest gern mit Menschen? Und dann habe ich einen Sozialarbeiter gefragt. Der sagte mir, naja, könntest soziale Arbeit studieren. Das dauert aber dann 3-4 Jahre, wo ich gedacht habe, naja, in dem Alter, ne, irgendwie Geld verdienen. Und dann gab er mir diesen Flyer von der Ex-In-Genesungsbegleiter, also von der Ausbildung, die also Qualifikation ein Jahr dauert. Und da habe ich dann so gedacht, naja gut, das hat A mit Menschen zu tun, B auch in dem Bereich, wo ich selbst praktische Erfahrungen gesammelt habe, warum dann nicht? Und dann hatte ich mich da beworben, man wurde dann eingeladen zu einem Bewerbergespräch, das war aber dann nicht so ein Einzelgespräch, sondern in einer Gruppe mit 5-6 Leuten, das war so das Bewerbungsgespräch und ja, dann wurde ich genommen und habe dann letztendlich 2019 im August die Ausbildung angefangen.
Mhm. Auch hier in der Region?
Neuse, genau, in Essen hatte ich die damals gemacht. In Essen
hast du die gemacht,
genau. Mhm. Und das waren einmal im Monat 3 Tage, das waren immer so Blöcke, Module. Mhm. Und am Anfang habe ich gedacht, naja gut, jetzt dafür ein Jahr, wir können es auch zusammenpacken. Ne? Ja. Irgendwie ein halben Jahr, ich will schnell durchkommen. Endlich
Zeit dazwischen hat auch eine Bedeutung. Ne?
Ja, und dann habe ich nach dem ersten Modul, so nach den 3 Tagen, habe ich gedacht, okay, jetzt weiß ich, warum es ein Jahr dauert. Ne? Weil es doch schon ziemlich intensiv auch war.
Ja, ja. Okay.
Also die Module waren schon anstrengend auch, weil man ja auch selbst arbeitet, selbst reflektiert. Wir mussten eine Lebensgeschichte schreiben, so zusammengefasst, dass wir die in 20 Minuten auch Ende der Ausbildung vortragen und dann macht man sich ja mit seinem Leben vor eigentlich ja wildfremden Leuten, die man 12-mal in dem Jahr gesehen hat, macht man sich ja im Endeffekt komplett nackig. Ja. Und das war so das Anstrengendste für mich. Im Nachhinein sage ich aber auch hilfreich und lehrreich auch für mich.
wie war das Jahr? Hast du dann in dem Jahr einen anderen Job gehabt oder hast du dann so Praktika gemacht, wo du schon mal irgendwie mit was zu tun hattest, dass du schon mal einüben konntest in der neuen Genesungsbegleiterrolle oder wie war das bei dir?
Ja, ich habe nebenbei ein bisschen gejobbt gehabt und im Rahmen der Ausbildung hatten wir zwei Praktika, die wir dann absolvieren sollten oder mussten, was auch zur Voraussetzung war von der Ausbildung. Und eins habe ich dann auf einer Akutstation, auf einer geschlossenen gemacht, das erste Praktikum, wo ich gesagt habe, ist schön, einen Einblick da mal zu bekommen, wäre aber nicht unbedingt für mich was persönlich da zu arbeiten, weil ich halt manchen Patienten vielleicht nicht irgendwas an die Hand geben kann oder sagen kann, ich kann euch verstehen aufgrund des Krankheitsbildes, weil ich nie eine Psychose hatte. Und dann kann ich dem nicht sagen, okay, kann ich nachvollziehen. Mein zweites habe ich dann auf einer Suchtstation gemacht, also auf einer geschützten Station, qualifizierte Entgiftung. Und das war für mich wie Heimspiel. Ne? Und das Team war auch super von Anfang an. Also die waren schon beim Praktikum relativ offen dafür. Und ja, darüber habe ich dann halt die Anstellung gekriegt.
Cool.
Und ja, das hat dann so seinen Lauf genommen.
Und jetzt ist es ein Gewinn für alle, kann man wahrscheinlich sagen. Ne?
Ja, ein Gewinn für alle und auf jeden Fall für mich, auch wenn ich reflektiere, so die Krise, wo ich sage, ich bin froh, dass ich diese Problematik hatte.
Ja.
Der Hörer wird jetzt vielleicht sagen, wie kann er froh sein, dass man Alkoholprobleme hatte, nur für mich persönlich.
In der Vergangenheit kann man nur sagen, ich hatte es.
Du guckst jetzt in eine gute Zukunft.
Ja. Genau. Ja. Weil ich dadurch für mich halt festgestellt habe, okay, was möchte ich in meinem Leben? Ne? Ja. Oder was tut mir gut, was tut mir vielleicht nicht gut? Ich habe meinen Fokus ganz anders gesetzt, als ich den vielleicht vorher hatte.
Ja.
Und deswegen bin ich...
Ich war nur positiv, weil das ist vielleicht auch ein Schock, das erste Mal dann wieder da konfrontiert zu sein auf so einer... Du warst in einer ganz anderen Rolle. Du warst ja als Patient in einer Entgiftung. Mhm. Und dann, ein Jahr später, warst du Mitarbeiter, oder?
Ja.
Aber war eine andere Klinik oder war es die gleiche?
Nee, das war eine andere Klinik. und dann habe ich die Seiten gewechselt. Ne?
Ja,
also
genau.
Vorher war ich so vielleicht auf der dunklen Seite der Macht. Und dann jetzt auf der Seite von den Professionellen. Mich hat das aber nie in dem Sinne irgendwo gestört oder belastet, dass ich sage, das ist anstrengend. Sondern auf der einen Seite war es für mich interessant, weil die Geschichte hinter den Menschen, finde ich immer interessant. Warum ist jemand in diese Situation gekommen? Weil es ist, bei mir war es ja auch nicht, dass auf einmal gesagt wurde, so, du bist jetzt alkoholabhängig und mal gucken, zwei Wochen später bist du wieder clean. Die Geschichte dahinter finde ich immer mega spannend, warum die Leute oder vielleicht da reingekommen sind.
Würdest du auch sagen, also so eine Suchterkrankung ist nicht einfach so was, was so genetisch bing und da ist die Sucht, sondern es hat immer eine Geschichte und es hat sozusagen, in der Regel hat es auch Gründe. Das ist so psychische Gründe auch.
Persönliche Geschichte.
Persönliche Geschichte.
Sind viele Faktoren. Vielleicht, die einen sagen vielleicht ja genetisch, ich sage nee, das ist vielleicht das soziale Umfeld, was für einen Freundeskreis habe ich vielleicht, wie bin ich auch, ne, wie labil bin ich, wie stark bin ich psychisch vielleicht, wie gehe ich mit Problemen um, habe ich gelernt vielleicht mit Problemen umzugehen. Es sind viele Faktoren, die einen dann vielleicht da rein geraten lassen. Nur, ich glaube auch, dass jeder dann da rauskommen kann. Auch natürlich, klar, wenn es jetzt ein bisschen der Konsum länger ist irgendwie, wird es vielleicht ein bisschen schwierig, aber es ist, glaube ich, nicht unmöglich.
Also da kann man Hoffnung machen.
Definitiv.
Und du hast ja tatsächlich, du bist ja jetzt anfangs nicht nur Genesungsbegleiter, sondern du hast ja richtig, du bist, ich habe es gelesen, also Resilienztrainer mit Zertifikat, Antigewalt- und Deeskalationstrainer. Also du hast ja noch mehr gemacht danach. Also das heißt, du bist ja quasi in so einer Station ja wie ein Sechser im Lotto, also als für die Versorgung.
Hast du eine Berufung gefunden, dieses Thema zuzuwenden? Hast noch weiter. Also im Prinzip war es jetzt dann, wenn du alles zusammennimmst, war es ja dann doch ein halbes Sozialarbeitsstudium.
Ja, und da bin ich auch, wie genauso ein Genesungsbegleiter, bin ich auf die anderen Sachen auch immer irgendwie so durch Zufall gekommen. Also Resilienztrainer habe ich mich dann informiert, habe ich geguckt, fand ich interessant, weil es auch mit dem Bereich zu tun hat. Ne? Wie gehe ich auch so vielleicht mit schwierigen Situationen und wie kann ich für mich das gestalten, dass ich Sachen vielleicht akzeptiere. Dann mit dem systemischen Antigewalt-Deskalationstrainer ist im Stationssetting vielleicht auch mal, ne, präventiv vielleicht den Patienten zu fragen, ob es jetzt gerade angespannt kommt, wir gehen vielleicht mal in den Garten, frische Luft schnappen, bevor es eskaliert.
Ja.
Und dieser Emotionscoach ist halt noch mal ein bisschen tiefer gehend als das Resilienz und das spielt alles miteinander zusammen. Ne? Und da habe ich gesagt, das ist halt das, was für mich so interessant ist. Das ist so mein Ding jetzt.
Das ist auch was wir schon öfter gehört haben im Podcast, also wenn wir auch mit Betroffenen gesprochen haben, dass die gesagt haben, es war gar nicht so geplant, sondern es kam dann so nach und nach, das kriegt so eine eigene Dynamik. Wenn man sich auf den Weg macht, dann kommen die Dinge und man setzt sich nicht hin und sagt, ich mache jetzt eine Therapie, das ist mein Ziel und dann mache ich das und dann mache ich das. Und du beschreibst das ja auch, du hast quasi das eine angefangen und dann hast du deinen Weg gefunden im Tun.
Ja. Definitiv. Ich hatte, bevor ich in die Entgiftung gegangen bin oder wo der Termin feststand, da waren erstmal so Gedanken, ja, kann ich das, schaffe ich das, will ich das überhaupt irgendwie, ich kann ja dann nie wieder irgendwie Alkohol trinken oder so. Und da war mir gar nicht klar, dass ich jetzt sage, so in 5, 6 Jahren oder so bin ich da und da. Mhm. Und jetzt im Nachhinein sage ich, habe ich in den knapp 6 Jahren so für mich mehr erreicht, als ich vielleicht 10 Jahre davor gemacht habe in meinem Leben. Und das war alles durch Zufälle, hat sich das ergeben. Und ja, das ist auch gut so.
Ja. Also man kann ermuntern, sich auf den Weg zu machen.
Ja.
So, ne? Und Schritt für Schritt zu nehmen. Ja.
Und es ist so, von deinem Gefühl her, wenn man so eine Alkoholproblematik hatte oder vielleicht auch eine andere Drogenproblematik, man muss richtig aufhören sozusagen. Dann doch noch ab und zu diese 2 Flaschen am Abend, das geht nicht, oder?
Nee, das funktioniert nicht. Also da musste ich mir auch klar sein zu sagen, okay, das geht nicht. Weil dann hätte ich ja die Problematik nicht gehabt. Wenn ich kontrolliert hätte, sagen können, okay, 1, 2 Gläschen, dann wäre ich nie dahin gekommen, wo ich dann war. Genau. Und ich fand es damals in der Entgiftung ganz schön von einem älteren Mitpatienten, der einfach sagte, die Bremse ist bei uns kaputt.
Ah, ja.
Das fand ich ganz gut, weil
gutes Bild.
Dann nicht, also ich kann nicht sagen, so ich nach 2 nicht stopp, sondern ja, wie beim Autofahren vielleicht dann auf der Autobahn linke Spur und Vollgas, bis nichts mehr geht. Ne? Und das fand ich ganz anschaulich. Und ich werde auch oft gefragt, trinkst du denn vielleicht irgendwie mal alkoholfreies und so, wo ich sage, nee, ich habe mich jetzt einigermaßen auch reflektiert, dass ich sage, naja, das würde irgendwann nach hinten losgehen, weil dann schmeckt es vielleicht genauso. Irgendwann sage ich vielleicht, naja, jetzt kann ich mal ein normales trinken.
Ja.
Aber über kurz oder lang würde ich wieder in das alte Muster verfallen und deswegen... Und ich habe halt die Sachen, die ich mir erarbeitet habe, halte ich mir immer vor Augen, wo ich sage, da würde ich mir vielleicht so eine Macke in den Lack machen, das ist für mich nicht wert.
Ja, sehr schönes Schlusswort eigentlich, auch ein schönes Bild. Die Bremse ist kaputt, deswegen geht das nicht. Aber, und ich finde, da kannst du auch stolz drauf sein, du bist gut im Lack, könnte man jetzt sagen. Ne? Ja, schade, wenn es einen Kratzer kriegt. Ne? Also können die Zuhörer nicht sehen, aber wir sind hier in so einer schönen, so Gast in einer Wohnung, die total toll ist und du hast hier echt was schönen aufgebaut.
Schönen Ausblick hier.
Schönen Ausblick und so. Also das wäre schade, wenn es eine Macke kriegen würde. Und wenn du für dich so auch resümieren kannst, du hast in den wenigen Jahren, 5, 6 Jahren mehr erreicht in den Jahren davor, dann ist das echt eine Sache, wo ich glaube, wo man auch Mut machen kann, zu sagen, ja, es lohnt sich, so einen Weg zu begehen. Es führt einen in eine mutmaßlich wahrscheinlich erstmal bessere Situation.
Für unsere Hörer, was sollen sie machen, wenn jetzt am Ende des Podcasts hier vielleicht uns betroffene Hörer zuhören, die vielleicht so ein
auch schon jeden Abend Feierabendbier trinken, genau.
Na gut, eins, vielleicht jeden Abend vielleicht 6 Feierabend oder 8 Feierabendbier trinken, so ähnlich wie bei dir.
Ja.
Und vielleicht schon mal geschwankt haben, irgendwo anzurufen.
Ja.
Wo sollten Sie anrufen? Suchtberatung wahrscheinlich. In jeder Stadt gibt es wahrscheinlich unter S wie Sucht oder...
Genau.
Oder unwahrscheinlich die Diakonie, Caritas, die Anbieter bieten es auch sowas an. Ne?
Ja, also definitiv die ganzen Beratungsstellen. Es gibt Suchthilfe in jeder großen Stadt. Es gibt SPZ, sozialpsychiatrische Zentren, wo Leute dann auch hingehen können und sich informieren können vorab, um den ersten Schritt zu gehen. Und was sie noch machen können oder was heißt machen können, sollten vielleicht einfach mutig zu sein. Zu sagen, okay, ich gehe den Schritt und nicht hinter verschlossenen Türen sitzen zu bleiben und zu sagen, naja, ich mache so weiter.
Man könnte auch bei KW Klinik oder Krankenhaus, weil viele Krankenhäuser, auch allgemein Krankenhäuser, haben Entgiftungs- oder Suchtabteilung. Da kann man ja auch anrufen, um eine Entgiftung zu machen.
Es ist bei uns auch, wenn es zu extrem wirklich ist, dass jemand sagt, boah, ich kann das gar nicht mehr, dann rufen die halt auch den Rettungswagen, ne? Dass sie dann akut auch aufgenommen werden. Also da ist keiner alleingelassen, der dann sagt, ich muss jetzt irgendwie noch mal warten, bis ich in 14 Tagen Termin habe, wenn es wirklich zu sehr entgleist ist, dass man da sagt, naja gut, ich will einfach auch die 112 und lass mich dann
von dem Rettungswagen von die nächste Entgiftung fahren.
In die nächste Entgiftung fahren.
Das geht auch, natürlich.
Ja. Und das auch dann auch mutig zu sein, das zu machen und auch nicht diese falsche Scham oder diesen falschen Stolz zu haben, zu sagen, ich mache das nicht, weil was sollen die Leute da vielleicht denken, weil die Leute, die dort arbeiten, sind im Endeffekt da, um Leuten, die eine Suchtproblematik haben oder gerade mal schwere Krise haben, zu unterstützen.
Nochmal ein wichtiger Hinweis, man muss sich da nicht schämen. Ja. Die Leute, an die man sich wenden kann, das ist deren Job, die kennen das. Du kennst es sogar, du arbeitest da, du kennst es sogar aus eigener Erfahrung. Ja. Also schämen muss man sich da nicht, wenn man Hilfe braucht und sich Hilfe holt. Also auch da kann man ganz klar ermutigen und sagen, also lass dich beraten oder wenn es gar nicht anders geht, wähl die 112, beantworte die Fragen ehrlich, die dann wahrscheinlich die Rettungsleitstelle fragt. Und wenn man dann auch wieder ehrlich ist, wird man wahrscheinlich auch Hilfe bekommen, die einem weiterbringt.
Vielleicht muss man jetzt am Ende unseres Podcasts noch sagen, wir haben jetzt das Thema Sucht und Abhängigkeit aus einer Richtung beleuchtet, vor allem Alkohol und ich glaube bei so anderen illegalen Drogen, Amphetamin und Kokain oder auch vielleicht THC, Cannabis könnten ähnliche Prozesse laufen, aber vielleicht ein bisschen anders. Und daneben gibt es ja auch noch so nicht stoffgebundene Süchte, wie zum Beispiel Spielsucht.
Oder Tabakkonsum.
Oder den Tabakkonsum, der auch eine Sucht ist. Also wollen wir einfach am Ende mal sagen noch.
Wir haben jetzt in der kurzen halben Stunde, die wir hatten.
Wir machen immer nur einen Blick. Genau. Vielleicht machen wir noch irgendwann eine Folge über
andere. Darf sich gerne jemand melden, der eine andere Suchterfahrung hat, freuen wir uns.
Oder auch ein Experte, ein Therapeut. Darf ruhig auch mal über, zum Beispiel über illegale Drogen, können wir auch eine Folge machen.
Sehr gerne.
Oder über Spielsucht.
Was auch immer. Wenn also einer unter den Hörerinnen ist, der sich angesprochen fühlt, gerne melden. Wir können uns auf einem neutralen Ort treffen oder wir kommen vorbei, so wie heute. So Attila, also nochmal ganz herzlichen Dank für die Einladung, für die Offenheit auch. Gerne. Und ich finde, du hast viel Mut gemacht. Also ich glaube wirklich, dass wir bei unseren Hörerinnen sicherlich Menschen haben, die danach nachdenken und vielleicht auch nochmal vielleicht zu einer anderen Entscheidung kommen. Das würde uns sehr freuen, wenn unser Podcast da eine Unterstützung gewesen ist, vielleicht auch eine lebensbestimmende Entscheidung zu treffen. Und das war die 42. Folge unseres Podcasts Psychiatrie im Alltag. Und wir hoffen, dass wir echt Impulse gegeben haben. Das glaube ich auch. Da bin ich ganz überzeugt von. Und wenn du magst, liebe Zuhörerin, dann könntest du unseren Podcast abonnieren. Dann verpasst du auch keine Folge. Und wenn du dich angesprochen gefühlt hast, vielleicht mit uns eine Folge zu machen, melde dich einfach.
Alles klar.
Alles klar. Danke, Attila.
Sehr gerne. Tschüss.
Tschüss.